Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran.
Hören Sie nun aus dem Heiligen Koran den 90. Vers der 16. Sure, der Sure Nahl.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim.
Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha. يعظكم لعلكم تذكرون
صدق الله العلي العظيم.
Und nun zur Übersetzung des Verses, der eine Mahnung an alle ist. Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Gott gebietet, gerecht, gut und hilfreich gegenüber den Angehörigen zu sein und Schändliches, Verwerfliches und Unrecht zu meiden. Gott ermahnt euch, möget ihr es beherzigen.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit sowohl als Livestream über unsere Website pastoday.com/de als auch über die Satelliten Hotbird 13C und Eutelsat 3B unter dem Servicenamen IRIB 1 und 2 ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Website anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Website pastoday.com/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und weitere Beiträge.
Thank you.
Verehrte Damen und Herren, nun ein kurzer Überblick über unser heutiges Programm am Mittwoch, dem 31. August 2022, gleich dem 9. Schahriwar 1401 nach iranischem Sonnenkalender. Beginnen werden wir mit den Nachrichten. Danach folgt unsere Sendereihe Moral islamisch gesehen. Anschließend hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Ein Jahr nach dem fluchtartigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan, eine Analyse. Wir wünschen Ihnen gute Unterhaltung. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, Sie hören die Nachrichten, zunächst jedoch einige Kurzmeldungen. Außenminister Irans und Russlands sprechen über Ukraine-Krieg. Vizebefehlshaber iranischer Armee, Sicherheit der Region benötigt überregionale Mächte nicht. Iran, Grenzen zum Irak wieder offen. Hören Sie nun die Nachrichten im Einzelnen. Außenminister Irans und Russlands sprechen über Ukraine-Krieg. Der iranische Außenminister Hossein Amir Abdollahian ist heute in Moskau eingetroffen. Vor seiner Abreise erklärte er, dass das Hauptziel seines Russlandbesuches darin bestehe, der an Iran gestellten Forderungen durch die Ukraine nachzukommen und sich für die Beilegung der Ukraine-Krise einzusetzen. Hossein Amir Abdollahian und sein russischer Amtskollege Sergei Lavrov konsultierten bei ihrem heutigen Treffen in Moskau über wichtige internationale Entwicklungen, darunter die Ukraine-Krise. Außerdem stehen die bilateralen Beziehungen und die Afghanistan-Frage auf dem Arbeitsprogramm des iranischen Außenministers bei seinem Besuch in Moskau. Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges hat der iranische Außenminister bislang zweimal die Botschaft seines ukrainischen Amtskollegen an Moskau übermittelt. Vizebefehlshaber iranischer Armee. Sicherheit der Region benötigt überregionale Mächte nicht. Der stellvertretende Befehlshaber der iranischen Armee für Koordination, Admiral Habibullah Sayyari, hat in Teheran bei einem Treffen mit einer Delegation der indischen Nationalen Verteidigungsuniversität Indu in Teheran bekräftigt, dass die Länder der Region, darunter die mächtigen Länder wie Iran und Indien, die regionale Sicherheit gewährleisten könnten und dass kein Bedarf an der Präsenz fremder Staaten bestehe. Iran und Indien können ihre Kooperationen unter anderem auf den Gebieten Kampf gegen maritimen Terrorismus, Piraterie und Seeschmuggel sowie Gewährleistung der Energiesicherheit und beim Vorgehen gegen den Einfluss überregionaler Mächte ausbauen, sagte Admiral Sayyari. Er fügte hinzu, Iran und Indien haben gemeinsame regionale Interessen im riesigen Indischen Ozean. Aus diesem Grund sollten sie ihre bilaterale Zusammenarbeit in diesem Gebiet verbessern. Laut dem stellvertretenden Befehlshaber der iranischen Armee gehören gemeinsame Luft- und Marineübungen, Austausch von Professoren und Studenten, Zusammenarbeit in den Bereichen Bildung, Forschung und Wehrtechnik zu den militärischen Kooperationen beider Länder. Admiral Sayyari lehnte eine Militarisierung der Region ab und sprach sich für die Gewährleistung der Sicherheit der Region durch die regionalen Länder aus. Iran. Grenzen zum Irak wieder offen. Laut einem Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik im iranischen Parlament sind die Grenzübergänge Khosravi, Mehran, Shalamcheh und Chazdobe wieder für iranische Pilger geöffnet, die nach Kerbala im Irak reisen. Nach den Ereignissen der beiden letzten Tage im Irak und den Unruhen in Bagdad habe sich die Lage wieder beruhigt, sagte Shahriyar Heydari, Mitglied des Ausschusses für nationale Sicherheit und Außenpolitik im iranischen Parlament. Er ergänzte, dass auch die Flüge in den Irak wieder aufgenommen worden seien. Jährlich reisen Hunderttausende Muslime sowie Anhänger anderer Religionen anlässlich des Arba'in, dem 40. Tag nach dem Martyrium von Imam Hussein a.s., dem dritten Imam der Schiiten, in die heilige Stadt Kerbala. Große Gruppen von Trauernden pilgern zu Fuß in Richtung dieser heiligen Stadt, um an den Arba'in-Zeremonien für Imam Hussein a.s. teilzunehmen. Irak. Rücktrittsdrohung des Ministerpräsidenten. Präsident fordert vorgezogene Neuwahlen. Der irakische Ministerpräsident Mustafa al-Qasemi drohte mit seinem Rücktritt, wenn die Konflikte und das Chaos anhalte. Mustafa al-Qasemi hat am Dienstagabend gedroht, dass er als Ministerpräsident zurücktreten werde, wenn das Chaos und die Konflikte anhielten und die Verantwortung dafür diejenigen übernehmen müssten, die Chaos und Aufruhr verursacht hatten. Unterdessen hat der irakische Präsident Barham Saleh am Dienstagabend in einer Fernsehansprache vorgezogene Parlamentswahlen gefordert. Saleh sagte weiter, vorgezogene Wahlen auf der Grundlage nationaler Übereinstimmung können statt politischer Konflikte und Auseinandersetzungen eine Lösung für die schwere Krise sein und den Weg aus der Krise öffnen, sowie politische und soziale Stabilität garantieren und die Forderungen der Iraker erfüllen. Am vergangenen Montag gab Muqtada Assad, der Führer der Assad-Bewegung, seine Entscheidung bekannt, sich aus der Politik zurückzuziehen und brachte damit den Irak in eine neue Phase der Konflikte. Nach der Veröffentlichung von Sadrs Rücktritt aus der Politik kam es durch einige seiner Anhänger in der grünen Zone in Bagdad zu gewalttätigen Auseinandersetzungen mit irakischen Sicherheitskräften. Die Anhänger Sadrs griffen auch einige Regierungsgebäude an. Dabei starben etwa 30 Menschen und rund 700 weitere wurden verletzt. Laut einem Bericht von Baghdad al-Yawm vom Dienstag sagte Muqtada Sadr bei einer Pressekonferenz, dass er beschämt sei vor den Menschen und entschuldige sich bei ihnen. Eine Revolution, die Gewalt und Mord beinhalte, sei eine schlechte Revolution. Er forderte seine Anhänger auf, das Parlament vollständig zu verlassen und ihren Sitzstreik zu beenden. Das iranische Außenministerium gab eine Erklärung zu den jüngsten Entwicklungen im Irak ab und betonte, Teheran will immer einen stabilen, sicheren und mächtigen Irak. In dieser Erklärung heißt es weiter, dass die Islamische Republik Iran, wie sie schon immer geäußert habe, die einzige Lösung für den Ausweg im Irak aus der gegenwärtigen Krise darin sehe, auf den Dialog zurückzugreifen, die Rechte der Bürger zu schützen, die Justizinstitutionen des Landes zu respektieren und an der Verfassung und den politischen Prozessen festzuhalten. Iran hoffe, dass alle politischen Gruppierungen und Strömungen im Irak mit ihrer Verantwortung und konstruktiven Beteiligung am politischen Prozess die richtige Grundlage für die Bildung einer neuen Regierung schafften. Syrien hat im Ölsektor 107 Milliarden Dollar verloren. Das syrische Außenministerium gab bekannt, dass sich der Schaden für den syrischen Öl- und Gassektor von 2011 bis Mitte dieses Jahres infolge des Vorgehens der USA auf 107 Milliarden Dollar belaufe. Laut dem Bericht von Arabic News 21 von Dienstag verurteilte das syrische Außenministerium in getrennten Schreiben an den UN-Generalsekretär und den Vorsitzenden des UN-Sicherheitsrates das Vorgehen der USA, deren Streitkräfte illegal in Syrien präsent seien, sowie den Diebstahl und Schmuggel durch Terroristen, Gruppen und die demokratischen Kräfte Syriens, die bei der Gewinnung, Lieferung, Verteilung und Investitionen im syrischen Öl- und Gassektor sowie bei den Bodenschätzen viel Schaden und Zerstörung angerichtet haben. Das syrische Außenministerium betonte, dass es sich das Recht vorbehalte, rechtliche Maßnahmen zu ergreifen, entsprechend der internationalen Gesetze und der Charta der Vereinten Nationen, um eine Entschädigung für direkte und indirekte Verluste zu fordern, die in den besagten Bereichen entstanden sind. Das US-Militär und die mit ihm verbundenen terroristischen Gruppen sind seit langem illegal im Norden und Osten Syriens präsent und neben der Plünderung der Ölvorkommen und des Weizens des Landes führen sie Operationen gegen das syrische Volk und die syrischen Streitkräfte durch. UNO kritisiert Israel. Die Hohe Kommissarin der Vereinten Nationen für Menschenrechte kritisierte das israelische Regime dafür, dass es die Visa für ihr Personal, das für die Überwachung der Menschenrechtssituation in den besetzten palästinensischen Gebieten zuständig ist, nicht ausstelle oder nicht verlängere. Laut AFP veröffentlichte die UN-Menschenrechtskommissarin Michelle Bachelet am Dienstag eine Presseerklärung, in der es hieß, im Jahr 2020 hatten die 15 internationalen Mitarbeiter meines Büros in Palästina, das seit 26 Jahren im Land tätig ist, keine andere Wahl als zu gehen. Nachfolgende Anträge auf Visa- und Visumerneuerungen blieben 2 Jahre lang unbeantwortet. Während dieser Zeit habe ich versucht, eine Lösung für diese Situation zu finden, aber Israel weigert sich weiterhin, sich zu engagieren. Bachelet fügte hinzu, Israel müsse nach Treu und Glauben mit den Vereinten Nationen zusammenarbeiten und deren Beamten die Vorrechte und Immunitäten gewähren, die für die unabhängige Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlich seien. Dazu gehöre die Verpflichtung, UN-Beamte von Einwanderungsbeschränkungen auszunehmen und Visa-Anträge für UN-Beamte so schnell wie möglich zu bearbeiten. Ihren Angaben zufolge wurden im Jahr 2021 bei Angriffen israelischer Militärs etwa 320 Palästinenser getötet, das sei 10-mal mehr als 2020. Mehr als 17.000 Palästinenser wurden verletzt, das sei 6-mal mehr als im Jahr 2020. Die Vereinten Nationen verzeichneten die höchste Zahl von Vorfällen von Siedlergewalt seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 2017 und die Verhaftungen von Palästinensern verdoppelten sich. Bisher haben israelische Militärs im laufenden Jahr 2022 mindestens 111 weitere Palästinenser getötet. Die frühere chilenische Präsidentin Michelle Bachelet, die am heutigen Mittwoch, dem 31. August 2022, nach 4 Jahren als Leiterin des Hohen Kommissariats der Vereinten Nationen für Menschenrechte zurücktreten wird, glaubt, dass die israelische Behandlung der UNO-Mitarbeiter Teil eines beunruhigenden Schrittes ist, der darauf abzielt, den Zugang der UNO-Mitarbeiter zu den Palästinensern zu blockieren. Trotz der Visasperre für die UNO-Mitarbeiter betonte das Büro von Bachelet, dass es die Einhaltung der Menschenrechtsverpflichtungen in den palästinensischen Gebieten weiterhin überwachen und über die Situation im Gazastreifen und im besetzten Westjordanland berichten werde. Das zionistische Regime gilt als einer der größten Menschenrechtsverletzer der Welt. Dieses Regime hat als Besatzerregime seit 2008 4 Kriege gegen den Gazastreifen geführt und fast 4000 Menschen getötet, ein Viertel davon waren Kinder. Demonstration in New York für Freilassung des palästinensischen Hungerstreikenden Khalil Awadeh. Pro-palästinensische Demonstranten haben am Dienstag in New York die Freilassung palästinensischer Gefangener, insbesondere die von Khalil Awadeh, gefördert, der sich seit 171 Tagen im Hungerstreik befindet. Awadeh trat zunächst in einen 111-tägigen Hungerstreik, den er angesichts eines Freilassungsversprechens des zionistischen Regimes aussetzte. Er nahm die Protestaktion am 2. Juli wieder auf, als die israelische Gefängnisbehörde ihr Versprechen, ihn freizulassen, nicht einhielt und seine Verwaltungshaft um weitere 4 Monate verlängerte. Ärzte des Asaf HaRofik Krankenhauses und Menschenrechtsgruppen für die Rechte von Häftlingen haben davor gewarnt, dass Awadeh jeden Moment sterben könnte. Wie die Nachrichtenagentur IRNA berichtete, demonstrierten Unterstützer des palästinensischen Volkes und antizionistische Juden am Dienstag in New York, um ihre Solidarität mit den in israelischen Gefängnissen in den Hungerstreik getretenen Palästinensern, darunter Awadeh, zu zeigen und seine Freilassung zu fordern. Die Demonstranten skandierten: Lass Khalil frei, lass Palästinenser frei und der Zionismus muss vernichtet werden. An dieser anti-israelischen Demonstration nahmen auch jüdische Rabbiner teil. Sie trugen Spruchbänder, auf denen stand: Israel repräsentiert nicht die Juden. Nun zur aktuellen Wetterlage in Iran. In Teheran ist es zurzeit meist klar bei Temperaturen um 24 Grad Celsius. In einigen weiteren iranischen Städten haben wir folgende Temperaturen: Tabriz 28 Grad, Mashhad 24 Grad, Esfahan 23 Grad, Shiraz 26 Grad und Bandar Abbas 32 Grad Celsius. Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Sie hörten die Nachrichten. Es folgt nun ein Beitrag aus der Sendereihe Moral islamisch gesehen. Gute Unterhaltung.
Moral islamisch gesehen.
Liebe Hörerfreunde, beim letzten Mal sagten wir, dass Wissenschaft und Glauben gemäß der islamischen Morallehre unzertrennbar zusammengehören und die Gelehrte erst dann ihre wichtige Verantwortung gegenüber der Menschheit erfüllen haben, wenn sie die Glaubenslehre auf dem Weg zu den wissenschaftlichen Gipfeln nicht vernachlässigen. Gelehrte und Wissenschaftler müssen Wissen anstreben, welches zur Vervollkommnung und zum Wohl der Menschen führt. Und dies setzt voraus, dass sie sich nicht von Macht und Reichtum blenden lassen. Die Kulturethik des Islams zeichnet sich darüber hinaus dadurch aus, dass dessen Überbringer, Prophet Mohammed, Friede sei mit ihm, seinen Anhängern lehrt, ihr Wissensniveau und ihre Weitsicht zu vergrößern, indem sie alle Denkschulen und Denkweisen genau untersuchen, klug beurteilen und frei von jeder geistigen Starrheit und Voreingenommenheit die Beste davon auswählen und sie befolgen. Dieser Lehrsatz sorgt für die geistige Freiheit und das freie Denken in der Ethik der Gottesreligion Islam. Das Ziel dieser Moral ist die kontinuierliche materielle und immaterielle Weiterentwicklung der Menschen. Gott, der Allwissende und Weise, ehrt diejenigen, die klug und ohne Voreingenommenheit und Starrsinn die verschiedenen Lehren und Denkweisen überprüfen. Er gibt seinem Propheten Mohammed, Gottes Segen sei auf ihm und Friede seinem Hause, in der Sure Zumar, Sure 39, in den Versen 17 und 18, wie folgt die Anweisung zu einer Frohbotschaft an sie. So verkünde frohe Botschaft meinen Dienern, die auf das Wort hören, sich jegliches Wort anhören und dann nach genauer Überprüfung dem Besten davon folgen. Das sind diejenigen, die Allah recht leitet, und das sind diejenigen, die Verstand besitzen. Mehrere Punkte fallen an dieser Stelle im Koran auf. Zum Beispiel, dass Gott jemanden frohe Kunde gibt, der auf der Suche nach der Wahrheit bereit ist, sich die verschiedenen Ansichten anzuhören. Das bedeutet, dass Gott solchen Freidenkenden seine besondere Gunst gewährt. Lehr- und Forschungsstätten müssen dieses freie Denken ermöglichen, damit dort vorurteilsfrei, unabhängig von bestimmten Einstellungen, die Aufdeckung der wissenschaftlichen Fakten angestrebt wird. Eine weitere Botschaft, die diese Stelle im Koran enthält, lautet: Freidenkende Menschen werden nach sorgfältiger Untersuchung die besten und höchsten Gedanken auswählen und befolgen, denn sie haben sich von Vorurteilen und erstarrtem Denken freigemacht. Man beachte auch, dass Gott solche Menschen gemäß den obigen Versen selber ohne einen Vertreter recht leitet. Das heißt, er selber bringt sie ans Endziel und verhindert, dass sie den falschen Weg gehen und wichtige Gelegenheiten aus der Hand geben. Die letzte Botschaft in diesem Vers ist die, dass Gott diejenigen, die bereit sind, sich alle Meinungen anzuhören, damit sie die beste davon befolgen, als verständige, besinnliche Leute bezeichnet. Zweifelsohne werden diejenigen, die solche Eigenschaften aufweisen und dank dieser Eigenschaften und durch Nachdenken auf die Suche nach der Wahrheit gehen, nicht aufhören, ihren Wissensstand laufend weiter zu erhöhen, um neue Horizonte des Wissens zu erreichen. Die Erreichung eines solchen Ideals wird unter anderem durch die Bekanntschaft mit den Stellungnahmen und wissenschaftlichen Ansichten der Forscher in anderen Teilen der Welt möglich. In diesem Zusammenhang hat der weise und erhabene Prophet des Islams gesagt: Diejenigen wissen am meisten, die aus dem Wissensschätzen der anderen schöpfen und ihrem eigenen Wissen hinzufügen. Al-Amali Sadduq, Band 4, Seite 27. Freies Denken mit dem Ziel, die Wahrheit zu erkennen, setzt außerdem voraus, sich von übereifrigen Stellungnahmen und Voreingenommenheit zu hüten. Voreingenommenheit verhindert freies Denken und führt in den Irrtum. Imam Ali, Friede sei mit ihm, will verhüten, dass die Nachdenklichen und Wahrheitssuchenden in eine solche Grube fallen, wenn er sagt: Akzeptiere die Wahrheit, auch wenn sie von denen kommt, die den falschen Weg gehen, und akzeptiere keine Unwahrheit und nichts Unlogisches von Seiten derer, die auf dem Weg der Wahrheit sind. Untersuche, was die anderen sagen, damit dir die Wahrheit klar wird. Baharul Anwar, Band 2, Seite 96. In diesem klugen Rat von Imam Ali, Friede sei mit ihm, kommt eindeutig zum Ausdruck, was unter freiem Denken wirklich zu verstehen ist. Denn hier wird die Wahrheit und die Logik einer Aussage oder eines Standpunktes als maßgebend bezeichnet und äußerliche Tendenzen treten in den Hintergrund. Was rational nicht einsichtig ist, zählt nicht, unabhängig davon, von welcher Seite es kommt. Der Prophet des Islams, Salawatullah alai, hat noch auf eine andere Weise das Thema behandelt und gesagt: Ein weises Wort ist für den Gläubigen wie etwas, das er vermisst, also gebührt es ihm am meisten, wo immer er es findet. Es ist ganz natürlich und leuchtet ein, dass jemand, der etwas Wertvolles vermisst, keine Mühe scheut, es zu finden und unentwegt danach sucht. Für einen gläubigen Menschen sind weise Worte und die Wahrheit das Kostbarste, nach dem er sucht. Also zieht er an jeden Ort, wo er diese weisen Worte erwerben kann, und erwirbt sie bei wem auch immer sie erwerbbar sind. Er hat keine Ruhe, bis er an diese weisen Worte gelangt ist. Für ihn ist es nicht entscheidend, bei wem sich dieses Wissen befindet. Imam Ali, Friede sei mit ihm, der für seine Weisheit bekannt ist, hat so ähnlich wie der Prophet wie folgt gesagt: Die Weisheit ist der verirrte Teil des Gläubigen, so nimm die Weisheit aus der Verirrung bei dir auf und sei sie bei den Heuchlern. Weisheit 80 nach Jules Valoré. Thank you. Abschließend zu diesem Thema möchten wir feststellen, dass in keiner Denkschule und keiner Lehre so viel Wert auf das freie Denken des Menschen gelegt wird wie im Islam und dass freies Denken der beste Weg ist, um an die Wahrheit zu gelangen und vor Abweichungen und der Wahl falscher Alternativen bewahrt zu bleiben.
Hier ist Teheran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Verehrte Damen und Herren, hören Sie nun unser erstes Musikstück unter dem Titel Kerbe-je-Eschk, was so viel bedeutet wie Gebetsrichtung der Liebe. Gesungen wird es von Bahram Guderzi. Viel Spaß!
بنگر گل صفا را کس که بتونو کرده یارا او جان جهان نمایش است آری به خدا خدایش است او جان جهان نمایش است آری به خدا خدایش است ای کعبه عشق زادگاهت مهتاب خجل ز روی ماهت خورشید اسیر یک نگاهت ای جان به فدای خاک راهت ای جان به فدای خاک ای جان به فدای خاک روحت ای کعبه عشق زادگاهت مهتاب خجل ز روی ماهت خورشید اسیر یک نگاهت ای جان به فدای خاک روحت ای جان به فدای
Verehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, Sie hören das deutschsprachige Programm aus Teheran. Es geht weiter mit einem Beitrag unter dem Titel »Ein Jahr nach dem fluchtartigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan – eine Analyse«. Gute Unterhaltung.
Von dem demütigen Abzug der US-Truppen aus Afghanistan ist ein Jahr vergangen. Der Abzug der letzten amerikanischen Soldaten Ende August 2021 war der Endpunkt der 20 Jahre währenden amerikanischen Militärpräsenz in Afghanistan. Die Bilder der verzweifelten Menschen am Flughafen Kabul nach dem völlig überstürzten Abzug der internationalen Truppen brannten sich in die Augen der Weltöffentlichkeit. Die Machtübernahme der Taliban in Afghanistan war am 15. August 2022, ein Jahr her. Obwohl Washington behauptet, die Besetzung Afghanistans beendet und dieses Land in Ruhe gelassen zu haben, zeigen das Verhalten und die Aktivitäten des Weißen Hauses jedoch, dass es Afghanistan immer noch als Geisel hält und dass es den Menschen dieses Landes eher Probleme bereitet, als ihnen abnimmt. Das Blockieren des Eigentums und der Vermögenswerte der unterdrückten afghanischen Nation durch die Vereinigten Staaten in einer Situation, in der sie mehr denn je finanzielle und wirtschaftliche Hilfe benötigen, wird als offener und öffentlicher Diebstahl des Eigentums der afghanischen Nation angesehen, die ohnehin vielen wirtschaftlichen Problemen ausgesetzt ist. Um die Taliban zu bestrafen, die vorgeben, gegen das Doha-Abkommen verstoßen zu haben, haben die Vereinigten Staaten afghanische Vermögenswerte in Höhe von rund 10 Milliarden Dollar beschlagnahmt. Nach der Tötung des Al-Qaida-Anführers Ayman al-Zawahiri hat Washington einen guten Vorwand, um diese Gelder weiter im eigenen Besitz zu halten. Wie das Wall Street Journal berichtete, hat die Biden-Regierung beschlossen, keiner der rund 10 Milliarden Dollar von in den USA eingefrorenen afghanischen Vermögen freizugeben, da die Taliban mutmaßlich Al-Qaida-Funktionäre in Kabul beherbergen würden. Die USA haben dementsprechend die Gespräche mit den Taliban über die eingefrorenen Milliarden der afghanischen Zentralbank nach der Tötung des Al-Qaida-Anführers Ayman al-Zawahiri in Kabul ausgesetzt. Tatsächlich ist dieses Land ein Jahr nach dem Abzug der US-Truppen aus Afghanistan immer noch eine Geisel Washingtons. Plötzliche politische Veränderungen in Afghanistan und Besorgnis in verschiedenen Teilen des afghanischen Volkes haben zur Flucht von Millionen von Afghanen in verschiedene Länder geführt. Diese Situation hielt während der 20-jährigen US-Militärpräsenz in Afghanistan an und hat sich im letzten Jahr aufgrund von Sicherheitsbedenken verschärft. Das bedeutet, dass die USA, die 2001 behaupteten, sie seien in Afghanistan einmarschiert, um dort Sicherheit herzustellen und den Terror auszurotten, dem Land nicht nur nicht sicher gemacht, sondern im Gegenteil die Flucht von Millionen Afghanen aus ihrer Heimat veranlasst haben. Was in den Medienkreisen inzwischen weniger Beachtung findet, ist das menschenverachtende Verhalten der Besatzer gegenüber der afghanischen Bevölkerung. Trotz der Nachrichtenzensur während der Besatzungszeit gibt es Berichte über das Fehlverhalten der US-Amerikaner gegenüber dem afghanischen Volk, darunter Folter, willkürliche und nächtliche Verhaftungen, die der ehemalige afghanische Präsident Hamid Karzai als Banditen bezeichnete, die allerdings nur einen Bruchteil an dessen zeigen, die US-Streitkräfte in Afghanistan in allen den Jahren begangen haben. Die USA haben die Strukturen dieses Landes so sehr zerstört, dass die Menschen in Afghanistan jahrzehntelang nicht in der Lage sein werden, ihr Land wieder aufzubauen und ihre Probleme zu lösen. Insbesondere die sozialen, psychischen und medizinischen Schäden, die den Menschen in Afghanistan zugefügt werden, werden die Menschen dieses Landes über Generationen hinweg plagen. Während der Besatzung Afghanistans setzten US-Soldaten Munition und Bomben ein, deren Auswirkungen voraussichtlich Jahrzehnte andauern werden, einschließlich geistiger und körperlicher Behinderungen. Hingegen behaupten die USA, in den 2 Jahrzehnten ihrer Militärpräsenz in Afghanistan Hunderte von Milliarden US-Dollar ausgegeben zu haben, und das US-Militär habe auch erhebliche Verluste bei der Bewältigung der Probleme Afghanistans erlitten, einschließlich der Schaffung von Sicherheit. Gleichzeitig zeigen die Machenschaften der US-Streitkräfte während der 2 Jahrzehnte der Besetzung Afghanistans, dass sie eher zur Unsicherheit am Hindukusch beitrugen und meist unschuldige Menschen töteten. Es gibt darüber hinaus auch Bilder, wie sich die US-Soldaten über die Zerstückelung der getöteten Menschen dieses Landes amüsierten. Eines der Instrumente der USA zur Stärkung ihrer Präsenz und ihres Einflusses in Afghanistan und anderen Ländern ist die Aufstellung und Stärkung terroristischer Gruppen, die die Grundlage für ihre Militärpräsenz bilden, indem sie Krisen auslösen. In Afghanistan waren und sind immer noch mehrere Terrorgruppen wie Al-Qaida in Afghanistan aktiv, um die finsteren Interessen Amerikas zu sichern. Später kam die IS-Terrorgruppe Daesh hinzu, womit sich die Zahl der in Afghanistan aktiven Terrormilizen nach Angaben ehemaliger afghanischer Sicherheitsbehörden auf 20 erhöht hat. In dieser Zeit versuchten die USA mit Beteiligung an großen Terrorangriffen und an der Tötung von Afghanen Angst und Schrecken zu erzeugen um so Anti-US-Proteste zu verhindern. Ali Wahidi, ein Afghanistan-Experte, sagt dazu: Die USA haben während ihrer 2 Jahrzehnten Militärpräsenz die wirtschaftliche und industrielle Infrastruktur Afghanistans so weit zerstört, dass die Hilfe der internationalen Gemeinschaft jahrelang benötigt wird, um sie wieder aufzubauen. Nach der Machtübernahme der Taliban in Afghanistan begannen manche Länder, ihren Einfluss in Zentralasien auszubauen. Dabei spielt der Kabuler Flughafen eine wichtige Rolle, dessen ziviler Teil schwer beschädigt ist. Die Türkei hatte sich schon zuvor als Betreiber des Flughafens angeboten und erhält das Angebot auch jetzt aufrecht, so der türkische Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu. Die Bedingungen haben sich natürlich geändert. Es gibt Anfragen der Taliban und einige anderer Länder, mit der Türkei zusammenzuarbeiten. Auch Israel versucht, von diesem Kuchen etwas abzubekommen, indem es seine Mitwirkung angeboten hat. Daher ist das Risiko der Präsenz von Kräften von außerhalb der Region in Afghanistan nicht geringer als während der Besetzung durch USA und die NATO. Der Afghanistan-Experte Sayed Hosseini sagt dazu: Das durch Amerikas unverantwortlichen Rückzug aus Afghanistan verursachte Vakuum veranlasste einige Länder, gierig nach Afghanistan zu kommen, um die Unfähigkeit der Taliban auszunutzen, Probleme zu lösen. Einige Nachbarländer Afghanistans, einschließlich der Islamischen Republik Iran, die dem afghanischen Volk immer zur Seite gestanden haben, haben jedoch weiterhin dazu beigetragen, die Probleme des afghanischen Volkes zu lösen. Abulfaz Sohrevand, ein weiterer Afghanistan-Experte, sagt dazu: Die Islamische Republik Iran steht seit mehr als 4 Jahrzehnten zu den Menschen in Afghanistan und hat sie nie allein gelassen. Nach dem Abzug der US-Streitkräfte aus Afghanistan und dem Auftreten vieler Probleme hat die Islamische Republik Iran keine Mühen gescheut, um den Menschen in Afghanistan zu helfen, und wird immer an ihrer Seite stehen. Obwohl die USA Afghanistan physisch verlassen haben, sollten jedoch Washingtons Pläne, sich weiterhin durch Stellvertreter in die inneren Angelegenheiten des Landes einzumischen, sowie die fortgesetzte Präsenz US-amerikanischer Geheimdienste in Afghanistan nicht unterschätzt und einfach ignoriert werden. Dieses Thema ist deshalb für die USA von großer Bedeutung, weil es ihnen während der 20-jährigen Militärpräsenz sowie die Ausgabe von Milliarden von US-Dollar und Errichtung kultureller Stätten nicht gelungen ist, am Hindukusch grundlegende kulturelle Veränderungen herbeizuführen. Es ist ihnen auch nicht gelungen, für ihren Verbleib dort eine solide Position in Form von Zivilisten und Sicherheit zu bieten. Aus diesem Grund betreiben die USA neben nachrichtendienstlichen Maßnahmen eine Politik der Spaltung und Aufwiegelung zwischen ethnischen Gruppen und Religionen in Afghanistan.
Verehrte Damen und Herren, wir laden Sie ein zu unserem zweiten Musikstück Sajjode, Gebetsteppich, vorgetragen von Masoud Sabri. Viel Spaß.
به مستی و جام می و باده نیست، عبادت به پهنای سجاده نیست. خدایی که من ساده می فهممش، کی میگه پرستیدنش ساده نیست؟ چشاتو رو دنیا نبندی یه روز، عبادت به فهمیدن و دیدنه. پرستش اگه کور کورانه شد، یه چیزی مثل بت پرست دیدنه. چه اونا که دل می کنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن می کنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مومن شدن می کنن. چه اونا که دل می کنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن می کنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مومن شدن می کنن. صدا میکنن خدا رو نفهمیده باشن درست، یه جا آخرش اشتباه میکنن. همونا که وقتی بگی از خدا، میگن روی سجادشون دیدنش. چه سخته براشون که بعد از یه عمر بفهمن یه لحظه نفهمیدنش. چه اونا که دل می کنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن می کنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مومن شدن می کنن. چه اونا که دل می کنن از جهان، چه اونا که خرقه به تن می کنن. درای دلاشون اگه باز نیست، تظاهر به مومن شدن می کنن.
Meine Damen und Herren, wir sind am Ende unseres heutigen Programms angelangt. Über eine Kontaktaufnahme Ihrerseits würden wir uns freuen. Dazu stehen Ihnen unsere Mailadresse german@pastoday.com und unsere Postanschriften in Berlin und in Teheran zur Verfügung. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.